Radio Rebell Podcast vom 4. Dezember 2024. Thema und Überschrift: Zum 60-jährigen Jubiläum des 4. Beatles-Albums Beatles for Sale.
Ready, I'm ready now.
For the loser. Aye, aye.
Take seven.
Is George ready yet?
George, you ready? George, you ready? Okay. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the... Yeah?
We'll put a spin screen on you.
Doesn't need one.
No, no. Have you suddenly turned your bass level up,
Paul? No, I haven't.
I see. Take eight.
Okay, let's go. Let's get out of here. Emma, you're right.
Man schreibt den 14. August 1964. Die Beatles proben im Abbey Road Studio den Lennon-Song I'm a Loser für ihr nächstes Album Beatles for Sale, das pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen soll. Sie stehen arg unter Druck und das schon das ganze Jahr über. 1964 war der Urknall für den weltweiten Erfolg der Beatles. Von wegen Loser, sie sind die Überflieger der Popszene im Dezember vor 60 Jahren. Nur 21 Wochen nach Veröffentlichung des Superalbums und dazugehörigen Films A Hard Day's Night erschien bereits das vierte Beatles-Album in weniger als zwei Jahren. Beatles for Sale wurde in England am 4. Dezember 1964 veröffentlicht, in den USA am 15. Dezember allerdings in einer anderen Songzusammenstellung und unter einem anderen Titel, Beatles 65. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Feierstunde aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums des Albums Beatles for Sale. In nur 7 Tagen wurden die 14 Songs des Albums aufgenommen, allerdings nicht an einem Stück hintereinander, das war nicht möglich, weil die Beatles ständig auf Tour waren, Pressetermine wahrnehmen mussten, Fernsehauftritte hatten und in Radioshows auftraten. Die Studioaufnahmen wurden immer, wenn es terminlich passte, mal schnell zwischendurch reingeschoben. Kein Wunder, dass die Beatles bei diesem Zeitstress nur mit 8 eigenen Songs aufwarten konnten und auf 6 Coversongs zurückgreifen mussten, um das Album vollzukriegen. Entsprechend haftet dem Album der Makel an, im Vergleich zum Vorläuferalbum A Hard Day's Night, das ausschließlich nur eigene Songs enthielt, mit Füllmaterial das Album komplettiert zu haben. Allerdings bleibt festzuhalten, dass auch die Coverversionen überzeugend von den Beatles gespielt und gesungen wurden. Dazu zählte auch die Adaption eines Songs des schwarzen US-amerikanischen Rhythm and Blues-Sängers und Songschreibers Little Willie John aus dem Jahre 1959, Leave My Kitten Alone, den die Beatles im August 1964, kurz vor ihrer Abreise zu ihrer ersten großen USA-Tournee, noch schnell aufnahmen. Der Song hat es John Lennon vor allem wegen des Textes angetan, denn hier konnte er seine notorische Eifersucht ausleben, wenn er sang: Du solltest mein Kätzchen besser in Ruhe lassen. Ich habe es dir gesagt, du große, fette Bulldogge, du solltest sie besser in Ruhe lassen, sonst kriegst du von mir eine reingesemmelt. Diesen kraftvollen Song haben die Beatles für das neue Album aufgenommen, aber dann doch aussortiert.
You better. better leave her alone. You better leave. If you don't leave her alone, well, Mr. Dog, I'm gonna get you on the top of your head. A gal is gonna miss you. You're gonna wish that you was dead. You better leave my getting all alone. Well, I told you, big fat bulldog, you better leave.
Dieser Song Leave My Kitten Alone wurde für das Album Beatles for Sale aufgenommen, verschwand aber in den Archiven, wurde aussortiert und kam erst im Doppelalbum Anthology One 1995 erstmalig zu Gehör. Das löste später so manches Kopfschütteln bei einigen Kritikern aus, die nicht verstanden, warum der recht passabel gelungene Song Leave My Kitten Alone ausgemustert wurde, während man sich für den deutlich schwächeren Calypso-Beat-Titel Mr. Moonlight entschied, der von den Beatles während der gleichen Studio-Session am 14. August aufgenommen worden war, geschrieben übrigens vom Gitarristen Roy Lee Johnson, der wenig bedeutenden US-amerikanischen Barrelhouse-Blues-Band Dr. Feelgood and the Interns. Kompositorisch hat der Song nicht viel zu bieten und textlich hat sich der Autor auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Herr Mondlicht, du kamst in einer Sommernacht zu mir und aus deinem Mondlicht hast du meinen Traum gemacht. In deinem Wirbel hast du mir mein Mädchen gebracht und von oben hast du uns Liebe geschickt. Jetzt gehört sie mir. Ich denke, es geht dir gut, weil wir dich lieben, Herr Mondlicht. Das möge bitte als Textzitat genügen. Es wird nicht besser. Die Beatles hatten den Song schon im Cavern zu Hause in Liverpool gespielt und auch in Hamburg im Star Club. Und weil sie für ihr neues Album Beatles for Sale zu wenige eigene Songs parat hatten, mussten eben Coversongs aus ihren Anfangstagen herhalten, um die Lücken zu füllen. Warum aber ausgerechnet dieser langweilige, fast etwas dröge Song Mr. Moonlight? Weil es überhaupt nicht langweilig war und auch nicht dröge, was der Hauptsänger John Lennon mit seiner intensiven Stimmgebung aus diesem Song machte. Ohne ein instrumentales Intro, sogar ohne einen Anfangston irgendeines Instrumentes, beginnt Lennon mit dem unbegleitet herausgeschriebenen Mr. Moonlight. Und auch im Fortgang des Songs weiß er, als begnadeter Schreihals zu überzeugen. Bei der ersten Probeaufnahme musste John Lennon sein vokales Solo zu Beginn nochmals wiederholen. Aber dann hatte er den Song gesangstechnisch im Griff, besser gesagt im Rachen. Denn er sang mit höchster Intensität im rauen Rachen. Im Mittelteil spielte dann Paul McCartney ein zickiges Hammond-Orgel-Solo und kippte damit die ganze Aufnahme sozusagen in den Gulli. Aber erstmal der Auftritt des Supersängers Lennon mit doppeltem Anlauf.
Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. and the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight.
Was war mit John Lennon damals los, könnte man sich fragen, wenn man ihn geradezu verzweifelt singen hört, wie er den Herrn Mondlicht intensiv anfleht, weiter sein glückbringendes Mondlicht auf ihn herabscheinen zu lassen. Und vor allem stellt sich die Frage, was mit Lennon los ist und warum er so deprimiert, wütend und verzweifelt ist, was aus den drei ersten Songs des Albums Beatles for Sale herauszulesen, herauszuhören ist. Alle drei Eröffnungssongs hat er geschrieben und mit diesen drei ersten Songs gibt er den neuen Ton, die neue Grundstimmung vor: Wut, Leid, Unglück. Die drei ersten Lennon-Songs von Beatles for Sale sind textlich das absolute Kontrastprogramm zu dem überwiegend happy-go-lucky Feeling des Vorläuferalbums A Hard Day's Night. Im ersten Song No Reply singt Lennon von Lüge und Verrat, im zweiten I'm a Loser von tiefen Selbstzweifeln und innerer Zerrissenheit und im dritten Babies in Black geht es um Trauer und den Verlust eines geliebten Menschen. Das alles ist ziemlich schwerer Stoff im Vergleich zur überwiegend unbekümmerten Stimmung des Vorläuferalbums A Hard Day's Night und des dazugehörigen Films. Aber der Reihe nach. Der Albumopener No Reply ist ein musikalisch flotter Mid-Tempo-Song, klingt leicht melancholisch, aber in der musikalischen Ausstrahlung recht positiv. Textlich allerdings fährt John Lennon heftige Geschütze auf. Es geht um Lügen, Verrat, Verleugnung, Demütigung und Untreue. Auf jeden Fall ist No Reply alles andere als eine fröhliche Liebeserklärung, wie noch im Song I Feel Fine, der Single, die kurz vor dem Album Beatles for Sale erschien und in der Lennon noch sang She's in love with me and I feel fine. Jetzt erzählt er in No Reply, auch als Neuerung, eine fortlaufende Geschichte. Er steht vor ihrer Haustür, sieht, dass sie zu Hause ist, er sieht das Licht in ihrem Zimmer und er sieht sie sogar kurz am Fenster, aber sie lässt sich verleugnen. Dann versucht er sie anzurufen, doch man sagt ihm, sie sei nicht zu Hause, was eine Lüge ist, denn er sah doch, wie sie das Haus betrat. Dann heißt es im Text, er wäre fast gestorben, als er ansehen musste, wie sie, Händchen haltend, mit einem anderen an ihm vorbeilief. Aber er gibt noch nicht auf und beschwört sie, sie solle sich klar machen, dass er sie mehr liebt als jeder andere und er werde ihr all die Lügen verzeihen. Doch es kommt nicht zum Happy End. Er erhält von ihr keine Antwort mehr. No reply.
Take one, no reply.
Sing it, what was that about not singing with me?
Well, okay, I'll just sing it.
Because my voice is killing me.
This happened once before.
That's it, okay.
One, two, three.
This happened once before, when I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. Saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie.
where you've been, and I saw you walking your door. Said you were not home, that's a lie. 'Cause I know where you've been, and I saw you walking your door.
No Reply, ein wirklich starker Lennon-Song zum Einstieg ins Album Beatles for Sale. Musikalisch und arrangementtechnisch ist das Song nicht ohne Reiz. Die Strophen haben vom Rhythmus her ein wenig Bossa Nova-Feeling.
I saw you walking your door.
Während der Mittelteil ab If I Were You von einem kompakten, kraftvollen Rockrhythmus lebt.
If I were you.
Diese Elemente waren in der Entstehungsphase des Songs noch nicht vorhanden, was die Demo-Fassung von No Reply enthalten im Anthology-Album hörbar macht. In der Ursprungsversion von No Reply, die John Lennon ursprünglich für den Sänger Tommy Quickley schreiben wollte, der ebenfalls beim Beatles-Manager Brian Epstein unter Vertrag stand, fehlte auch ein wichtiges kompositorisches Element. In dieser Ursprungsversion, die noch nicht zu Ende komponiert war, fehlte noch der zweite Akkord im akzentuierten Refrain. Nach I Saw the Light bzw. I Nearly Died bzw. No Reply mit dem A-Moll-Akkord fehlte noch der zweite, der entscheidende Akkord E-Moll. Erst mit diesem Akzent E-Moll war der Refrain komplett.
I nearly died.
Für Nerds interessant dürfte auch sein, dass die Viertonmelodie von I Saw the Light bzw. I Nearly Died tonal nahezu identisch ist mit der Melodie Whoa, Whoa, Whoa aus dem Lennon-Song When I Get Home.
Whoa.
Hören wir die ursprüngliche Demo-Fassung von No Reply, bei der Paul McCartney noch eine zweite Stimme sang und bei der der wichtige Akkord E-Moll im Refrain noch fehlte.
No Reply, take one.
One, two, three, four, one.
This happened once before, when I came to your door.
Da wurde noch viel gelacht bei der ersten Probeaufnahme des Songs No Reply, obwohl der Songtext alles andere als fröhlich war. Das traf auch auf Song Nummer 2 im Album zu, John Lennons Selbstreflexion I'm a Loser, musikalisch mit deutlichen Folk- und Country-Bezügen und insgesamt überzeugend und in jeder Hinsicht gelungen. Er nennt sich selbst einen Verlierer, weil er jemanden verlor, der ihm nahe stand. Es ist ein weibliches Wesen, ein ganz besonderes, eines unter einer Million. Er hätte es besser wissen müssen, dass sie am Ende gewinnt und er der Verlierer ist, so heißt es im Text. In der zweiten Strophe geht er selbstkritisch mit sich ins Gericht. Wenn er lacht und ein Clown spielt, dann würde er sich nur hinter einer Maske verstecken. Und wörtlich singt er, meine Tränen fallen wie Regen vom Himmel. Weine ich um sie oder um mich selbst? Derlei feinfühlig beobachtete psychologische Selbstreflexionen hat man damals im Jahre 1964 nirgendwo sonst in einem Poptext gefunden. Überraschend und einzigartig für die damalige Beatmusik, dass John eine Melodie komponiert, die 2 Oktaven umfasst. Auch das hatte man damals noch nicht gehört, dass seine Gesangsmelodie plötzlich einen Riesensprung in den Keller hinunter macht und auf dem tiefen Ton G endet, was auch für den Sänger John eine besondere Leistung war, diesen Tiefton am untersten Ende seiner Stimmlage intonationssicher, also sauber zu treffen. Doch viel wichtiger ist das intensive Grundgefühl des Songs, das der schmerzliche Ausdruck in seiner Stimme unüberhörbar macht. Wie er gleich zu Beginn das Gefühl, ein Verlierer zu sein, aus seiner gequälten Seele fast verzweifelt herausschreit, und wie er allen Frust in seine zerknirschte Selbsterkenntnis I'm a Loser hineinlegt, das ist ein Hilferuf, der tief berührt.
I'm a Loser, I'm a Loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. Was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Was habe ich getan, um ein solches Schicksal zu erleiden, fragt sich John Lennon in der letzten Strophe. Und er kommt zum Schluss, es ist wahr, Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann spricht er überraschend seine Zuhörer an. Ich sage es dir, damit du nicht alles verlierst. Ich bin ein Verlierer und nicht das, was ich zu sein scheine. Das singt einer der weltweit erfolgreichsten Popmusiker des Jahres 1964, dem die Mädchen zu Füßen liegen und den die Fans glühend verehren. In einem Interview sagte er später selbstironisch, ein Teil von mir sagt, dass ich ein Versager bin, ein anderer Teil hält mich für einen allmächtigen Gott. Doch die niedergeschlagenen, zweifelnden Gefühle hatten zu dieser Zeit in Johns Psyche wohl die Oberhand. Wie die anderen 3 Beatles war auch er damals erschöpft von dem permanenten Termindruck, der Notwendigkeit, reibungslos funktionieren zu müssen und von der Erwartung, ständig kreativ zu sein und immer wieder ohne Pause Neues und Besonderes abliefern zu müssen. Vor allem machte ihm zu schaffen, dass der immense Ruhm, die Anerkennung und das viele Geld, das er verdiente, überhaupt nicht dazu führte, dass er sich glücklicher fühlte, sondern fast im Gegenteil. Zu seiner inneren Verfassung passte auch der nächste Song, der dritte des Albums, auch von ihm geschrieben, Babies in Black. Rhythmisch ungewöhnlich im Sechs-Achtel-Takt, fast an einen schunkelnden Walzer erinnernd und textlich dunkel, tieftraurig, fast untröstlich. Wer hätte damals 1964 einen Song über Tod und Trauer geschrieben, wenn nicht John Lennon? Was kann ich tun? Das Baby trägt schwarz und ich fühle mich traurig. Sagt mir, was kann ich tun? Sie denkt an ihn und so kleidet sie sich in schwarz. Und weil er nie zurückkommen wird, ist sie schwarz gekleidet. Ich denke an sie, aber sie denkt nur an ihn. Wie lange wird es dauern? Was kann ich tun? Der zweistimmige Gesang von John und Paul ist vor allem im Zwischenteil gut gesetzt und stark emotionalisierend. Die Beatles mochten den Song und spielten ihn häufig live, selbst noch in ihrem allerletzten Konzert im August 1966 in San Francisco. Im Album Beatles for Sale ist Babies in Black der dritte Song, der textlich dunkle Emotionen ausdrückt.
Feeling blue, tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks only of him, and though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do?
Die dunkle Stimmung der ersten drei Songs des Albums Beatles for Sale wird beendet von einem druckvollen Rock'n'Roll-Titel, der ersten Coverversion von insgesamt sechs des Albums. Die Coversongs konnten im Studio schnell aufgenommen werden, weil die Beatles diese Songs seit Jahren live spielten. Eine der Covertitel, der rasend schnell und zwar in nur einem Take live im Studio eingespielt wurde, war Chuck Berrys Klassiker Rock'n'Roll Music. Die Beatles spielten den Song mit so viel Werbe, Dynamik, Power, Leidenschaft und Können, dass ihre Version als die beste Aufnahme dieser Songs überhaupt gilt und bis heute als Referenzeinspielung eines Rock'n'Roll-Songs hoch geschätzt wird. Keinen geringen Anteil daran hatte natürlich John Lennons überragende gesangliche Performance.
Just let me hear some of that Rock'n'Roll music. Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me.
Dies war wieder eine eindrucksvolle gesangliche Performance von John Lennon. Man könnte behaupten, Beatles for Sale wurde vor allem von John Lennon geprägt. Von den acht Beatles eigenen Songs des Albums schrieben John und Paul je drei mehr oder weniger alleine und zwei gemeinsam. Doch die Songs von John waren die thematisch tieferen, bedeutsameren und die, die überdauert haben. Und John überzeugte auch mit den intensiveren Beiträgen als Sänger. Lennon war es auch, der die stilistische Öffnung der Beatles in Richtung Country verstärkte. Nicht zuletzt mit seinem Song I Don't Want to Spoil the Party. Der großartige zweistimmige Gesang von John und Paul, der fein ausgearbeitete Verlauf ihrer beider miteinander verschränkten Gesangsmelodien, das vor allem macht den Reiz dieses im Country-in-Western-Stil arrangierten Songs aus. John Lennon hatte »I don't want to spoil the party« während der ersten USA-Kurztournee der Beatles geschrieben. Es ist kein herausragender Song, aber die Nachdenklichkeit des Textes zeigt einen neuen Lennon, der sich nicht mehr mit unverbindlichen Junge-Lieb-Mädchen-Texten aufhalten will, sondern zunehmend sein Innerstes nach außen trägt und, wie in diesem Fall, seine Enttäuschung äußert, weil sie ihn sitzen ließ. Er will den anderen die Party nicht vermiesen und er hasst es, seinen Frust nach außen zu zeigen. Deshalb geht er besser, denn es gibt auf der Party nichts, was ihn noch hält. Nach ein oder zwei Drinks hätte er seinen Frust wohl vergessen, aber was er tut, macht ihm keinen Spaß, weil sie nicht da ist. Und obwohl sie ihm diesen Abend versaut hat, liebt er sie noch immer. Das in etwa ist die Textgeschichte von »I don't want to spoil the party«.
So I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I do love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. No fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. I waited far too long. But I think I'll take a walk and look for her.
Die Tournee durch die USA führte zum verstärkten Kontakt der Beatles mit der US-amerikanischen Folk- und Country-Musik. Vor allem John Lennon griff diesen Einfluss in seinen damaligen neuen Songkompositionen auf. Neben dem Song »I'm a Loser« war das auch in seinem Song »I don't want to spoil the party« überdeutlich herauszuhören. Später sollten Musiker der amerikanischen Westküste, allen voran der Country-Rock-Pionier Gram Parsons, zu Protokoll geben – dieser Song habe der Entwicklung des Country Rock in den USA einen entscheidenden Impuls gegeben. Natürlich soll hier nicht Paul McCartneys wichtiger Anteil an den Songs des Albums Beatles for Sale geschmälert werden, obwohl er sich selbst in einem Interview über das Album mit leichter Distanz geäußert hatte, Beatles for Sale sei nicht unbedingt das beste Album der Beatles gewesen. Obwohl auch dieses vierte Album der Beatles drei exquisite Songs zur damaligen Zeit von Paul McCartney enthielt, zum einen Every Little Thing, das kleine, aber unterschätzte Liebeslied, an dem auch John Lennon kompositorischen Anteil hatte und das 1969 von der Art-Rock-Gruppe Yes interpretiert wurde, zum anderen What You're Doing und schließlich I'll Follow the Sun. Eine typische McCartney-Ballade, leicht, hübsch und optimistisch, mit der Refrainzeile »Morgen mag es regnen, ich werde der Sonne folgen«. Beatles-Produzent George Martin meinte, wenn er sich für einen Lieblingssong des Albums entscheiden müsste, dann wäre es Paul's »I'll Follow the Sun«.
I think if I have a favorite on the album, it is Paul's song of I'll Follow the Sun.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Zu den populärsten Songs des Albums Beatles for Sale zählt sicher der von John und Paul gemeinsam, aber hauptsächlich von Paul McCartney geschriebene Song 8 Days a Week. Wie es zu diesem Songtitel kam, erzählte Paul in einem Interview. Ich fuhr immer zu Johns Haus in Weybridge, um Songs mit ihm zu schreiben, und zu dieser Zeit wurde ich wegen zu schnellen Fahrens erwischt, also musste ich einen Fahrer haben, der mich dorthin brachte. Und wir unterhielten uns auf dem Weg dorthin, und ich erinnere mich, dass ich zu dem Mensch sagte, nun, wie ist es dir ergangen, warst du viel beschäftigt? Und er sagte, oh ja, Kumpel, ich habe 8 Tage die Woche gearbeitet. Und so ging ich in Johns Haus und sagte, ich habe den Songtitel 8 Days a Week. Und dann schrieben wir ihn dort.
I used to go out to John's house in Weybridge to write songs. And at that particular time, I had been busted for speeding. So I had to have a driver to take me out there. And we were chatting on the way. I remember saying to the guy, well, how you been? You know, you been busy? And he said, oh, yeah, mate. He said, I've been working 8 days a week. And then went into John's house and said, right, I've got the title, 8 days a week. And we wrote it there and then.
Als innovative neue Idee wurde damals angemerkt, dass der Song 8 Days a Week als erster Song der Popgeschichte mit einer Einblende beginnt. Ich brauche deine Liebe, Baby, und ich schätze, du weißt, dass es wahr ist. Ich hoffe, du brauchst meine Liebe genauso, wie ich dich brauche. Halte mich, liebe mich, halte mich, liebe mich. Ich habe nichts außer Liebe, Baby, 8 Tage die Woche. Dieser Songtext ging nicht in die Annalen der Beatles als bedeutende Lyrik ein. Und auch wenn die niedergeschlagenen, zweifelnden Gefühle zu dieser Zeit in John Lennons Psyche wohl die Oberhand hatten, was sich in den ersten 3 Songs des Albums auch in differenzierten Texten niederschlug, war es ihm dennoch auch genauso möglich, fast zeitgleich einen positiven, geradezu glücklichen, aber auch oberflächlichen Song wie »I Feel Fine« zu schreiben, dessen Textqualität eine Kehrtwende zu den überholt geglaubten »She loves him and I love her« Klischees zu machen schien. Einer der Hintergründe für diesen Rückfall in »She loves you« Textbanalitäten schien die interne Rivalität zwischen John und Paul um die nächste Single-A-Seite zu sein. Mit dem griffigen und plakativen Song »I Feel Fine« hatte John Lennon diesen Zweikampf wieder mal für sich entschieden. Und dass die erste Rückkopplung der Popgeschichte in diesem Song zu hören war, das reklamierte er natürlich auch für sich. Im Dezember vor 60 Jahren stand dieser Song, den John Lennon rund um einen Gitarrenriff geschrieben hatte, auf Platz 1 auf beiden Seiten des Atlantik. Auch das nur wenige Tage später veröffentlichte Album Beatles for Sale schoss sehr schnell auf Platz 1 der Albumcharts, obwohl es, mit zeitlichem Abstand betrachtet, das am wenigsten überzeugende Album in der Diskografie der Beatles ist. Schon das Cover des Albums zeigt, dass die Beatles zum Jahresende 1964 müde und erschöpft waren. Anfang des Jahres hatten sie Amerika erobert, ihr erster Kinofilm und das dazugehörige Album A Hard Day's Night hatte viel Zeit und Kraft gekostet. Erst recht die ständigen Fernsehauftritte und Konzerte, vor allem die beiden Tourneen durch Nordamerika und dann noch die erste Welttournee, die sie im Sommer nach Dänemark, die Niederlande, Hongkong, Australien und Neuseeland führte. Das war offenbar zu viel, um auch noch ein brillantes Album zum Jahresende abliefern zu können. Das Vorläuferalbum A Hard Day's Night, das ein halbes Jahr zuvor im Juli 1964 veröffentlicht worden war, enthielt ausschließlich eigene, selbstverfasste Songs, darunter ein paar Hochkaräter wie das Titelstück oder wie If I Fell and I Love Her, Anytime at All, Things We Said Today, You Can't Do That and I'll Be Back. Zuvor war im Juni bereits die EP Long Tall Sally erschienen mit dem selbstgeschriebenen Song I Call Your Name. Die ausgelaugten Fab Four brachten dann für das Weihnachtsalbum Beatles for Sale nur 8 eigene Songs zustande und davon konnten nur 3 bis 4 an die selbstgesteckten Erwartungen und an das bereits erreichte Qualitätslevel heranreichen. Doch mit ihren beiden nächsten Alben des Jahres 1965 mit Help und vor allem Rubber Soul setzten die Beatles wieder Maßstäbe, die für den Rest der Popwelt damals 1965 kaum erreichbar waren. Doch auch schon 1964 mit den Alben A Hard Day's Night und eben mit Beatles for Sale behaupteten die Beatles trotz der Schwächen von Beatles for Sale ihre überragende Ausnahmeposition in der Popwelt. Doch wer außer ihnen verfügte über eine kreative Ausbeute von insgesamt 25 selbstverfassten Songs innerhalb eines Jahres, auch wenn nicht alle inhaltlich gesehen absolute Spitzensongs waren. Die kleine Feierstunde im Kramladen mit Volker Rebell zu Ehren des 60-jährigen Jubiläums von Beatles for Sale geht zu Ende mit Ausschnitten aus zwei Coverversionen des Beatles-Songs I Feel Fine. Zuerst ist der italienische Bluesrocker Rudi Rotta zu hören und danach, überraschend, die Toten Hosen.
She said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know. She tells me all the time, you know. She said so. I'm in love with her and I feel fine. My little girl, she's so glad, she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine.